SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12.30 Uhr. Das Kabinett bringt ein neues Infektionsschutzgesetz auf den Weg. Wir sprechen mit einem Iran-Experten über den Stand der Verhandlungen zum Atomabkommen. Und in Stuttgart beginnt der Prozess gegen die mutmaßliche rechte Terrorzelle Gruppe S. Wenn man Politik an ihrem Erfolg misst, und warum sollten wir das eigentlich nicht tun, dann bekommt die Corona-Politik im Moment ein schlechtes Zeugnis. Regelmäßig haben sich in den vergangenen Monaten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten getroffen und regelmäßig gab es nach langen Diskussionen nur minimal Einigungen und noch minimalere Effekte auf das Infektionsgeschehen. Deshalb soll ein neues Infektionsschutzgesetz jetzt für bundesweit einheitliche Regeln sorgen. Heute Morgen hat das Kabinett es auf den Weg gebracht. Uwe Lüb aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es war ja schon nicht ganz leicht, sich innerhalb der Koalition auf die Änderungen am Gesetz zu einigen. Welche Punkte werden denn jetzt im Bundestag noch für Streit sorgen?
Also vorweg, der Bund zieht ja gewissermaßen die Notbremse und Streit gibt es über konkrete Maßnahmen dieser Bundesnotbremse. Da sind vor allem drin Kontaktbeschränkungen auf nur eine weitere Person zum eigenen Haushalt, Testpflicht in Schulen und vor allem Ausgangssperren. Die gelten ja zum Beispiel schon in Baden-Württemberg, aber diese Ausgangssperren, die sind sehr umstritten. Da geht die Opposition nicht mit. Da melden sich auch Politiker der Regierungsparteien zu Wort, zum Beispiel Lars Klingbeil, der SPD. Der Generalsekretär sagte bei Bild Live, man muss doch nach 21 Uhr noch joggen können. Auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Haseloff sagt, Ausgangssperren beeinflussten das Infektionsgeschehen ja kaum. Und da ist eine ganze Menge Konfliktpotenzial noch drin. Da bin ich sehr gespannt, ob die Ausgangssperren möglicherweise noch gekippt werden.
Gibt es aus der Opposition von Seiten von FDP, AfD und Grünen denn Kritik?
Also es gibt sehr massive Kritik, beispielsweise von den Grünen aus der Opposition insgesamt oder von der FDP. Und da geht es vor allem um diese Ausgangssperren. Da gibt es Bedenken sogar, ob das verfassungsrechtlich überhaupt haltbar ist. So hat sich Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt geäußert. Auch FDP-Chef und Fraktionschef Lindner sieht das ähnlich und sagt, solche Einschränkungen der Freiheit, die gehen einfach zu weit.
Klingt also, als könnte das alles noch etwas dauern. Haben wir die Zeit denn angesichts der aktuellen Pandemielage? Oder gibt es da noch eine Rückkehr der Corona-Gipfel von Kanzlerin Merkel und den Länderchefs?
Also wenn man die Intensivmediziner fragt, die sagen ja sehr deutlich, wir haben diese Zeit nicht mehr. Es hätte eigentlich schon längst gehandelt werden müssen. Es hätte schon längst sehr viel schärfere Maßnahmen bis hin zu einem massiven Lockdown geben müssen. Der andere Teil Ihrer Frage, ja, es soll wahrscheinlich wohl nächste Woche wieder eine Ministerpräsidenten- und Ministerpräsidentinnenkonferenz geben. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht. Das ist auch noch nicht definitiv bestätigt. Soll es gehen um Verfahrensfragen, da soll es aber auch gehen um Erleichterungen für Geimpfte. Zur Bundesnotbremse, das kann ja theoretisch jetzt sehr schnell gehen. Es zeichnet sich aber ein längeres Verfahren ab. Das kann mehrere Wochen dauern. Theoretisch sollte es im Eilverfahren durchgezogen werden und dann wäre das eigentlich auch innerhalb eines Tages machbar.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Ist dieses Infektionsschutzgesetz und diese Bundesnotbremse, wenn sie denn so kommt und wenn sie dann da ist, der große Wurf, um diese Pandemie einzudämmen? Ändert sich wirklich was im Vergleich zu den MPKs der letzten Monate?
Also das auf jeden Fall. Es wäre so gesehen schon der große Wurf. Wenn man so will, wäre es ja die Aufhebung des Föderalismus an dieser Stelle, eine gewisse Entmachtung der Länder. Es gäbe dann eben nicht mehr etliche unterschiedliche Länderverordnungen, keinen Maßnahmenflickenteppich mehr, wie wir ihn im Moment eigentlich haben. Es gäbe klare bundeseinheitliche Regeln mit sogar der Möglichkeit des Bundes, weitere Maßnahmen zu beschließen. Aber genau das ist wieder einigen zu viel Macht des Bundes. Das Gesetz, denke ich, wird kommen. Jetzt im Moment ist nur die Frage, bis wann.
Berlin-Korrespondent Uwe Lüb hat für uns die Erfolgsaussichten des neuen Infektionsschutzgesetzes eingeschätzt. Wie es mit diesem Gesetz weitergeht, ist also noch nicht ganz sicher. Beschlossene Sache ist seit heute Vormittag allerdings schon mal die Teststrategie für Unternehmen. Da hat Arbeitsminister Heil eine Angebotspflicht ersonnen. Voraussichtlich ab Montag sollen alle Unternehmen in Deutschland ihren Beschäftigten mindestens einen Test pro Woche anbieten. Die Wirtschaftsverbände zetern erwartungsgemäß. Die meisten Unternehmen böten eh schon genug Tests an und bezahlen könne man das Ganze auch nicht. Dazu ein Kommentar von Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
Die sogenannte Testangebotspflicht ist ein Witz. Und es ist schier unglaublich, dass Bundesarbeitsminister Heil die Verordnung auch noch öffentlich verteidigen muss. Eine Regelung, die ursprünglich anders geplant war, aber nach lautstarkem Lobbygebrülle der Industrie so stark verwässert wurde, dass wieder mal wenig davon übrig geblieben ist. Nach dieser Regelung reicht es, dass Arbeitgeber große Kisten mit Selbsttests in die Firma stellen. Hier, wenn ihr Lust habt, nehmt euch ein. Dass vermutlich vor allem diejenigen davon Gebrauch machen, die ohnehin vorsichtig unterwegs sind, geschenkt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen geht es nicht, Beschäftigte zum Test zu zwingen. Aber dass Arbeitgeber nicht mal dokumentieren müssen, ob und wie viele Beschäftigte das Testangebot auch in Anspruch nehmen, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Genauso wenig sind Firmen bei Selbsttests, die Beschäftigte ohne Anleitung durchführen, dazu verpflichtet, positive Fälle beim Gesundheitsamt zu melden. Darum müssen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst kümmern. Wir bekommen mit der Testangebotspflicht also nicht mal eine genauere Datengrundlage. Die Politik fasst die Industrie weiter mit Samthandschuhen an und ich finde es eine Frechheit, dass sich Wirtschaftsverbände trotzdem noch lauthals darüber beschweren. Dabei zeigen die Statistiken der Landesgesundheitsämter, die übrigens wegen der mangelnden Meldepflicht in Firmen allein durch Befragung zustande kommen, Infektionen am Arbeitsplatz sind seit Monaten um ein Zigfaches höher als beispielsweise in Schulen. Aber darüber spricht merkwürdigerweise kaum jemand. Während Kinder 6 Stunden am Stück mit Masken im Unterricht sitzen, sich 2-mal die Woche selbst testen müssen, Klammer auf, wer nicht mitmacht, wird in vielen Bundesländern wieder heimgeschickt, während in Kitas, Alten- und Pflegeheimen sogar schon Verdachtsfälle sofort dem Gesundheitsamt gemeldet werden müssen, tun Wirtschaftsverbände so, als fände Corona in Firmen nicht statt. Ob Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden in den Produktionsstätten, in Teeküchen oder auf dem Firmengelände, überprüft der Arbeitgeber selbst. Von flächendeckenden Kontrollen kann keine Rede sein. Ich frage mich allmählich, was genau ist der Beitrag der Industrie in dieser Krise? Wo ist die Einsicht, dass Infektionen am Arbeitsplatz tagtäglich massenhaft stattfinden, mehr als in Schulen, Alten- und Pflegeheimen, und es deshalb völlig unangebracht ist, der Politik im Zusammenhang mit der Testpflicht Misstrauen vorzuwerfen? Das Virus interessiert sich nicht für Lobbygebrüll. Es macht währenddessen munter weiter.
Ein Kommentar von Sina Rosenkranz zur Testangebotspflicht für Unternehmen. In die Verhandlungen um das Iran-Atomabkommen kommt Bewegung. Allerdings keine diplomatische Bewegung. Allein in den vergangenen 48 Stunden gab es einen mutmaßlichen israelischen Geheimdienstangriff auf eine iranische Atomanlage, eine angedrohte Vergeltung seitens Teheran und EU-Sanktionen gegen iranische Sicherheitsbehörden. Und in einem echten Thriller à la John le Carré darf kein russischer Spitzenpolitiker fehlen. Und so kommt heute auch der russische Außenminister Lavrov zu seinem Auftritt in Teheran. Darüber habe ich gesprochen mit Adnan Tabatabai. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Thinktanks für Studien des Nahen und Mittleren Ostens, Carpo. Herr Tabatabai, wenn wir noch mal kurz auf die Geschehnisse vom Sonntag zu sprechen kommen, was bedeutet dieser sogenannte Zwischenfall in der iranischen Atomanlage Natanz für die internationalen Verhandlungen über das Atomabkommen?
Sie können sich sicherlich vorstellen, dass die ohnehin innenpolitisch sehr schwierige Lage für das iranische Verhandlungsteam durch so einen Zwischenfall oder durch diesen Angriff auf die Atomanlage in Natanz noch weiter erschwert wird, weil man natürlich sagt, man müsse eigentlich jedwede Verhandlungen abbrechen, wenn solche Handlungen der Gegner des Nuklearabkommens nicht auch vollends verurteilt werden von den Verhandlungspartnern. Das ist im Moment zumindest die Stimmung.
Besteht denn die Gefahr, dass der unterschwellig geführte Konflikt wie jetzt mit solchen mutmaßlichen Angriffen bald auch offen ausbricht?
Ich glaube wirklich, wir leben in einer Zeit, in der Kriegsführung genau so stattfindet, wie wir es erleben. Wir erleben, um es jetzt mal ein bisschen rosig zu formulieren, Scharmützel zwischen Iran und Israel in Syrien, zwischen Iran und den Amerikanern in Irak. Wir haben Angriffe auf iranische Tanker auf hoher See erlebt, gezielte Tötungen iranischer Wissenschaftler auf iranischem Boden und jetzt dieser Zwischenfall in Natanz. Ich glaube, das ist Krieg, wie wir ihn 2021 erleben.
Vor dem Hintergrund all dieser, Sie nannten es Scharmützel, welche Chance besteht denn da noch überhaupt, das Atomabkommen erfolgreich wiederzubeleben?
Ich glaube wirklich, dass der politische Wille stark ist und dass der in Iran und auch in Washington, also in den USA, wo es nun mal besonders wichtig ist, stark ausgeprägt ist. Insofern habe ich immer noch Hoffnung und in die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass solche gezielten Provokationen, solche Sabotageangriffe, die durchgeführt werden, nicht entscheidend sind, um Verhandlungen scheitern zu lassen. Wenn diese Verhandlungen auf einem guten Pfad sind, dann werden die eigentlich auch zu Ende geführt, denke ich.
Heute besucht ja der russische Außenminister Lavrov die iranische Regierung in Teheran. Kann er etwas tun, um die Wogen zu glätten?
Im Prinzip ist Russland in der Position, mit allen beteiligten Parteien inklusive Israel ja im regen Austausch zu sein. Das heißt, eigentlich sind die Russen da gut qualifiziert, eine gewisse Mittlerrolle einzunehmen. Jetzt wissen wir alle, wie man aber auch zu Russland und der geopolitischen Ausrichtung des Landes steht. Aber dennoch ist dieser Besuch sicherlich wichtig und ich kann mir auch vorstellen, dass auch Außenminister Lavrov versuchen wird, seinen iranischen Counterpart dazu zu ermutigen, die Verhandlungen fortzusetzen.
Nun sind, Sie haben es auch schon angeschnitten, Russland und auch China auf dem internationalen Parkett, gelinde gesagt, umstritten. Wie bewerten Sie denn generell den Einfluss dieser Länder im Iran?
Logischerweise durchaus hoch. Russland vielleicht mehr noch ein geopolitisch-militärischer Partner, vor allen Dingen in einem Kontext wie Syrien. China, mit dem Iran jetzt ein Vorhaben unterschrieben hat, über 25 Jahre lang wirtschaftliche Kooperation zu stricken, ist natürlich umso wichtiger, je weniger das Atomabkommen greift, je weniger Iran mit Europa Wirtschaftsbeziehungen haben kann. Das erhöht natürlich die Bedeutung von China. Deswegen ist Iran viel daran gelegen, das Nuklearabkommen zu retten, damit man das eine mit dem anderen ausgleichen kann.
Soweit die Rolle von China und Russland. Auf der anderen Seite hat die EU gestern Sanktionen gegen den iranischen Sicherheitsapparat verhängt, wegen Menschenrechtsverstößen, woraufhin der Iran wiederum eine Dialogrunde mit der EU ausgesetzt hat. Wie bewerten Sie da das Vorgehen der EU?
Ich muss ehrlich sagen, dass mich der Zeitpunkt etwas überrascht. Dass man grundsätzlich den Druck auf Iran und jeden Staat erhöhen muss, der Menschenrechtsverletzungen ausübt, steht ohne jede Frage. Wenn man mitten in Verhandlungen ist, die gerade auch noch unterwandert werden sollen durch einen solchen gezielten Cyberangriff und man vermutet ja, dass die Israelis dahinter waren, dann verstehe ich das Timing jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Man könnte die Verhandlungen zu einem Abschluss führen und dann immer noch sagen, dass man jetzt zumindest das Nukleardossier, den Streit darüber beigelegt hat, dass es aber noch andere Themen gibt und da hätte man das immer noch angehen können aus meiner Sicht.
Bei allem berechtigten Fokus auf die Global Player verlieren wir manchmal vielleicht doch auch ein bisschen den Blick auf die Menschen im Iran. Was machen die Sanktionen und was macht die Isolation mit der Bevölkerung dort?
Sie müssen sich vorstellen, dass man auf der einen Seite eine Perspektive auf bessere Zeiten unmöglich macht, wenn diese Sanktionen weiter auf das Land wirken. Natürlich hat das Land innenpolitische Probleme wie Korruption und Misswirtschaft und Missmanagement und Vetternwirtschaft, die Wirtschaft stark beeinträchtigen. Aber Sanktionen sind eben auch und die wirtschaftliche Isolation massiv ein Grund dafür, für die wirtschaftliche Lage der Menschen. Der Mittelstand verarmt immer weiter und das erschwert die Lebensverhältnisse massiv. Ich war selbst letzte Woche noch dort. Die Lebensmittelpreise schießen ständig hoch. Das wirkt eben nicht so, dass eine Bevölkerung dann aktiv auch zum Beispiel daran arbeiten möchte, die politischen Verhältnisse in ihrem Land zum Positiven zu wenden. Dafür bleibt keine Zeit, wenn man in wirtschaftlicher Not lebt.
Das war der Experte für den Nahen und Mittleren Osten, Adnan Tabatabai, mit seiner Sicht auf die aktuellen Geschehnisse rund um das Iran-Atomabkommen. In der Luft verdunsten oder ins Meer schütten. Eigentlich wollte Japans Regierung bereits vor Monaten bekannt geben, was mit den 1,2 Millionen Tonnen kontaminierten Wasser aus dem havarierten Kraftwerk Fukushima passieren soll. Favorisiert hatte Tokio das Ablassen ins Meer. Dagegen jedoch hatten vor allem japanische Fischer große Bedenken. Als der Termin dafür kurzfristig verschoben wurde, werteten die das als Sieg ihres Protests. Doch sie haben sich geirrt, denn es kommt wie längst erwartet. Japan wird das Wasser aus Fukushima ins Meer einleiten. Mehr dazu von Katrin Erdmann aus Tokio.
Seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima vor 10 Jahren bereitet das Kühlwasser aus den geschmolzenen Reaktoren dem Betreiber TEPCO und der Regierung Kopfschmerzen. Seit Jahren wird es auf dem Kraftwerksgelände in großen weißen Tanks gelagert. Doch der Platz wird knapp. Deshalb hatte Japan eine Kommission eingesetzt, die zu dem Ergebnis kam: Ablassen ins Meer ist am günstigsten und einfachsten. Fest stand das schon im Herbst. Doch erst heute sagte Regierungschef Yoshihide Suga: Wenn wir die entsprechenden Vorbereitungen getroffen haben und alles den Regularien entspricht, können wir in etwa 2 Jahren mit dem Ablassen beginnen. Die Tritiumkonzentration des Wassers wird auf 1/40 des japanischen Standards reduziert und ist damit um ein Vielfaches geringer als der von der WHO festgelegte Standard für Trinkwasser. Die gesamte Planung soll nach Sugas Angaben unter anderem von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA begleitet und transparent durchgeführt werden. Damit will sie offenbar auch die Zweifel der Fischereiindustrie ausräumen, die vor allem um ihren Ruf fürchtet. Wir nehmen die Bedenken der Menschen in der Region und der Fischereiindustrie, dass Gerüchte ihnen schaden könnten, ernst. Die Regierung will diese Bedenken durch Erklärungen zerstreuen. Das allerdings dürfte nicht einfach werden, denn obwohl die Lebensmittel aus Fukushima schon lange wieder verzehrt werden können, haben 8% der Japanerinnen und Japaner auch 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe Vorbehalte. Das Misstrauen ist hausgemacht, denn in der Vergangenheit wurde viel vertuscht. So gab Atomkraftbetreiber TEPCO vor Jahren erst auf öffentlichen Druck zu, dass das Kühlwasser nicht so gereinigt wurde wie versprochen. Anders als andere Stoffe lässt sich Tritium generell schwer herausfiltern. Deshalb lassen Atomkraftwerke in der ganzen Welt das Wasser so ins Meer ab. Auch Südkorea, das jedoch sofort eine Dringlichkeitssitzung einberief und sein Bedauern über die Entscheidung des Nachbarlandes zum Ausdruck brachte. Schon kurz darauf trat Minister Ko Jung-chol vor die Presse. Er ist für die Koordinierung der Regierungspolitik zuständig.
Wir werden noch im Laufe des Tages der japanischen Regierung unsere Bedenken und unsere Einwände gegen die Entscheidung überbringen.
Diese Entscheidung ist absolut inakzeptabel. Verständnis für diese Lösung kam nach lokalen Medienberichten hingegen von den USA. Japans Entscheidung sei transparent und es sehe so aus, als halte sich das Land an die internationalen Sicherheitsstandards.
Soweit Tokio-Korrespondentin Katrin Erdmann. Umweltschützer haben erwartungsgemäß wenig Verständnis für die Entscheidung der japanischen Regierung. Der Greenpeace-Atomexperte Heinz Smital sagte dem SWR etwa, dass es auch Alternativen für das verseuchte Wasser geben würde.
Es wird ein Mythos aufgebaut, dass man dem anders gar nicht Herr werden würde. Das stimmt eben so nicht. Man bräuchte, wenn man einen Lagerplatz nochmal etwa so groß macht, wie man ihn hat, dann würde man zig Jahre damit auskommen. Und insofern gibt es hier sehr wohl andere Möglichkeiten und eben auch tatsächlich in der Prozessreinigungstechnologie auch nochmal eine Schippe draufzulegen. Technologie existiert. Die hat man aus Kostengründen nicht genommen. Wenn man das Problem lösen will, dann muss man da auch nochmal ran.
Dass Japan das radioaktive Wasser nur verdünnt hat, reicht dem Experten dabei nicht aus.
Wenn man alle Abfälle, die man jetzt schnell loswerden will, ins Meer lässt, dann wird sich das anreichern. Man hat eben dann Gifte auch in arktischen Regionen gefunden. Das ist eben so, dass sich das verbreitet. Insofern muss man hier schon dagegenhalten. Und wenn vor allem andere Möglichkeiten bestehen, also erstens eben das Erschließen weiterer Lagerstätten, die Lagerung mit zusätzlichen Tanks kommt man heute wesentlich länger aus als zu Beginn der Krise. Und Tritium hätte auch eine Halbwertszeit von etwa 12 Jahren. Wenn man jetzt, sage ich mal, 36 Jahre wartet, das sind 3 Halbwertszeiten, dann geht es auf die Hälfte, auf ein Viertel, auf ein Achtel herunter. Also, sage ich mal, in einer durchaus überschaubaren Lagerzeit könnte man den Faktor 10 an Tritium auch reduzieren, allein durch die Lagerung. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Umwelt zu entlasten. Und das wird sozusagen nicht angegangen, sondern man will einfach die billigste Entsorgung und dagegen richtet sich unser Protest.
Eine bloße Verdünnung sei strahlenschutztechnisch darüber hinaus gar nicht erlaubt, so Smital.
Und was die japanische Regierung machen will, ist ja das Wasser verdünnen. Und das ist ein Grundsatz, der im Strahlenschutz grundsätzlich eigentlich nicht erlaubt ist, eine Entsorgung dadurch zu gewährleisten, indem man einfach so lange verdünnt, um unter die Grenzwerte zu kommen. Und die Einstellung, natürlich in den 50er Jahren, in den 70er Jahren hat man auch noch Atommüll ins Meer entlassen. Aber das Meer ist eben keine Müllkippe. Und das als billigste Lösung herzunehmen, dem kann man nicht zustimmen.
Das war der Atomexperte Heinz Smital von Greenpeace. Er hat im SWR die Gefahren eingeordnet, die drohen, wenn Japan, wie angekündigt, das radioaktiv kontaminierte Wasser aus Fukushima ins Meer leitet. Der rechte Terror in Deutschland ist lebendig und gefährlich. Das unterstreicht ein Gerichtsverfahren, das heute in Stuttgart begonnen hat. Die rechtsextreme, sogenannte Gruppe S, soll geplant haben, einen Bürgerkrieg in Deutschland loszutreten. Dafür sollten Muslime, Juden und Politiker ermordet werden. Äxte, Schwerter und Schusswaffen hatte die Gruppe bereits. Maschinengewehre und Pistolen und Granaten sollten offenbar folgen. Jetzt müssen sich 12 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe S in einem Staatsschutzverfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Verena Neuhausen in Stuttgart, wie war der Prozessauftakt?
Ja, zunächst einmal hat der Richter ausführlich nochmal das Corona-Sicherheitskonzept geschildert. Es ist ein Prozess unter Pandemiebedingungen und das mit besonders vielen Beteiligten. Zu den 12 Angeklagten kommen 27 Verteidiger, 5 Richter, Ersatzrichter und natürlich auch zahlreiche Medienvertreter, Besucher und Justizbeamte im Saal. Für den Prozess wurde dieser Saal noch einmal umgebaut und das nach einem Konzept des Stuttgarter Gesundheitsamtes. Dann Dann hat die Staatsanwaltschaft mit deutlicher Verspätung mit dem Verlesen der Anklage begonnen und das noch bis zur Unterbrechung in der Mittagspause vollendet. Die Bundesanwaltschaft wirft den 12 Männern aus dem gesamten Bundesgebiet vor, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder Mitglied in dieser Vereinigung gewesen zu sein. Absicht sei es gewesen, zu morden oder zu töten. Es sollten Anschläge auf Moscheen erfolgen und Politiker, wie zum Beispiel die grünen Spitzenpolitiker Anton Hofreiter oder Robert Habeck, um damit, so der Plan laut Staatsanwaltschaft, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Rädelsführer soll Werner S. gewesen sein, der die Gruppe im September 2019 nahe Stuttgart im Schwäbischen Wald auf einem Grillplatz gegründet haben soll. Die 8 Gründungsmitglieder sollen laut Bundesanwaltschaft das Ziel verfolgt haben, mit ihrer Vereinigung die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden. Erste konkrete Anschlagsziele hätten im vergangenen März bereits Moscheen gewesen sein sollen.
Warum ist dieser Prozess bundesweit so bedeutsam?
Die Angeklagten sollen weitreichende Kontakte in der rechtsextremen Szene und zu verschiedenen Waffenhändlern gehabt haben. So sieht es die Anklage der Bundesanwaltschaft. Sie hat für jeden Angeklagten aufgelistet, wie diese mit Protagonisten oder Gruppen der rechtsextremen Szene vernetzt gewesen sein sollen, welche Waffen sie bereits beschafft hatten und welche sie zu kaufen planten. All das in dem konkreten Plan, womöglich schon im März 2020 mit Angriffen auf Moscheen loszulegen und damit einen Umsturz in Deutschland herbeizuführen. Etwas, das durch Razzien und Festnahmen Mitte Februar letzten Jahres verhindert worden war, so die Anklage. Für die Verhandlungen sind bis August 30 Prozesstage angesetzt, mit einem besonderen und innovativen Sicherheitskonzept nicht nur zum Schutz vor Ansteckung, auch zum Schutz des 12. Angeklagten, der getrennt von den 11 anderen nicht mit ihnen auf der Anklagebank hinter Plexiglas sitzt, sondern bei seinen Verteidigern. Denn er als der Informant soll besonderen Bedrohungen ausgesetzt sein.
SWR-Reporterin Verena Neuhausen in Stuttgart war das. Und wir kommen zur Börse. Gestern hat es an der Börse noch an Impulsen gefehlt. Heute geht der Blick nach Mannheim auf das ZEW, das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, und sein monatliches Stimmungsbarometer. Und da sehen wir jetzt überraschend zum ersten Mal seit November einen Knick. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn, woran liegt das?
Na, da dürften die Beschlüsse heute Vormittag in Berlin eine wichtige Rolle spielen, die ja auch schon länger diskutiert worden sind. Werden Lockdowns verlängert, verschärft, dann bringt das eben mit sich, dass viele Menschen in Deutschland erstmal weniger Geld ausgeben können, in Restaurants, in Läden. Und das lässt dann die Hoffnung auf mehr privaten Konsum schnell auch sinken. Das ist auch in der Umfrage so. Wir sehen eben hier auch diese Zweiteilung, Gastronomie, Handel, Dienstleistungen, da bleibt es schwierig, aber die Aussichten für den Export, die sind besser geworden, das betont der Leiter des ZEW, Achim Wambach. Er sagt, die Befragten sind eben etwas weniger euphorisch, aber die Erwartungen an die Zukunft seien immer noch auf einem hohen Niveau. Die befragten Fachleute aus Banken, Versicherungen und großen Konzernen beurteilen auch die aktuelle Lage besser als noch im März.
Jetzt kommen vom Statistischen Bundesamt heute wenig erfreuliche Zahlen zur Entwicklung beim Inlandstourismus und in der Veranstaltungswirtschaft. Wie große Sorgen macht das alles denn an der Börse?
Also mein Eindruck im Moment ist, dass die Stimmung grundsätzlich so positiv ist, dass sie sich kaum trüben lässt. Ja, die Übernachtungszahlen im Februar sind eingebrochen im Vergleich zum Februar im Jahr davor, ne, der letzte Monat vor der Krise. Das überrascht jetzt auch nicht. Und die Messe- und Veranstaltungsbranche hat einen Umsatzrückgang im Jahr 2020 von über einer Hälfte. Aber insgesamt dominiert eben doch an der Börse der Blick in die Zukunft, die Hoffnung auf die Weltwirtschaft. Und das gilt auch, wenn man so die Reaktionen von Börsenfachleuten auf die ZEW-Konjunkturerwartungen liest. Da dominiert doch immer noch die Hoffnung auf Besserungen, der Blick ins Ausland, wenn auch die durchaus sagen, ja, eine gewisse Skepsis ist angebracht, gerade auch, weil ja in Sachen Export genau beobachtet werden muss, wie sich der Nachschub an wichtigen Vorprodukten entwickelt, Halbleiter für die Industrie zum Beispiel.
Schauen wir zum Schluss noch auf den DAX. Was stützt den Aktienindex heute?
Das sind ganz klar die guten Wirtschaftszahlen aus China. Im März sind die Exporte um fast ein Drittel gestiegen, die Einfuhren sogar noch stärker. Das kommt sehr gut an, weil es eben als Zeichen für die schnelle Erholung auch der Nachfrage dort im Inland gewertet wird. Der DAX hat heute ganz früh schon zugelegt, steht am Mittwochmittag hin auch im Plus, 0,3% Plus bei 15.260 Punkten.
Vielen Dank, Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR Wirtschaftsredaktion.